Wüstewelle 96.6. Ihr hört immer noch das Lokalmagazin. Wir begrüßen unseren Gast hier im Studio, Markus Schwegler vom Ulm-Weltbildungszentrum Listhof. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Der Listhof in Reutlingen, was ist es genau eigentlich?
Das ist ein lokales oder regionales Umweltbildungszentrum, ist auch ein Hauptinformationszentrum vom Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Und wir machen für alle Bevölkerungsgruppen praktisch Umweltbildung und Naturerfahrung.
Sag uns doch mal was zur Geschichte, oder? Nee, erstmal, wie bist du dazugekommen?
Also ich habe vor über 20 Jahren habe ich angefangen. Ich habe Geoökologie studiert, bin dann wieder zurück nach Reutlingen gekommen und bin dann beim Umweltschutzbeauftragten Herr Braxmeier gelandet. Und er war gerade in der Planung, so ein Zentrum zu machen, als erstmal als Umweltinformationszentrum. Und da habe ich als Volontariat und dann als ABM-Stelle angefangen. Und dann gab es irgendwann mal eine Vereinsgründung und dann war ich einfach im Verein mit dabei.
Von Anfang an hast du es quasi mit auf den Weg gebracht auch, ja?
Genau, am Anfang gab es nur irgendwo mal einen Tisch und noch zum Teil zerschossene Scheiben, so mit wo die Luft reingezogen hat, einfach Trümmerhaufen, sage ich mal ein bisschen. Und im vorderen Bereich war eine Papierrecyclingfirma und wir haben praktisch bloß zwei, drei Räume im hinteren Bereich gehabt, wo wir dann einfach Telefon und ganz einfach angefangen haben und dann praktisch Schulen angeschrieben haben, dass wir Umweltpädagogik machen können, kleine Programme gemacht und dann wurde es ziemlich gut angenommen.
Wie kam es zu der Idee in Reutlingen? Weil sowas gibt es ja wirklich nicht überall dann auch, ne?
Es war schon gedacht, die Franzosen sind in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre abgezogen und das Gelände, das zukünftige Naturschutzgebiet Listhof, wusste man, dass es Naturschutzgebiet wird. Das wurde dann 2000 Schutzgebiet und ich habe 99 angefangen und dann hat man gesagt, das macht einfach Sinn, so ein stadtnahes Schutzgebiet, das auch schon andere Planungen hatten, Golfplatz war geplant oder Häuser waren geplant und hat man gesagt, wenn es so ein Gebiet hier gibt, dann will man das der Bevölkerung auch nahe bringen. Man will kein Sperrgebiet machen, das hat man lang genug gehabt, sondern man will das erfahrbar machen. Und dann dazu kam es dann einfach, dass man jemand gebraucht hat, der das natürlich vermittelt. Und so bin ich dann dazugekommen und später dann noch weitere.
Und die Lobby für das Naturschutzgebiet war größer als die für den Golfplatz?
Da hat natürlich das Regierungspräsidium mitgespielt und viele Naturschutzvereine. Die haben praktisch ehrenamtliche Untersuchungen gemacht und die Hochschule in Nürtingen hat praktisch Diplomarbeiten gemacht und da zu den verschiedenen Tierartengruppen Untersuchungen. Und das war praktisch die Grundlage für eine Ausweisung. Das heißt, da waren so viele geschützte oder seltene europaweit wichtige Arten vorhanden. Das wusste man, dass man das gar nicht mehr dann umgehen konnte. Und dann irgendwann hat die Stadt das, denke ich, auch eingesehen, dass es einfach auch eine Auszeichnung von der Stadt ist, so ein stadtnahes Schutzgebiet zu haben.
Dann hatten die Dollarzeichen von den Golfern keine Chance mehr.
Denke ich, oder? Da hat einfach der Gemeinderat und die Bevölkerung das mit abgestimmt oder gesagt. Und natürlich auch das Regierungspräsidium, aber dass es durchaus Sinn macht, sowas stadtnah zu haben.
Was weißt du über die Vorgeschichte eben, ne, was Franzosen und auch vorher da gemacht wurde?
Also Wehrmacht war wohl auch schon in dem Gebäude oder auf der Fläche, aber so bis zum 1900, Anfang am 20. Jahrhundert war noch Landwirtschaft auf der Fläche. Und dann, denke ich, intensiviert wurde das nach dem Krieg natürlich von den Franzosen, dass sie es als Standardübungsplatz hatten. Mit ihren Panzern halt die Flächen umgepflügt haben, sage ich mal, kleine Schießübungen gemacht haben. Da sind noch einige Mauerreste sind noch vorhanden. Häuser, die letzten Häuser oder Häuserreste, die sie noch irgendwo hatten, wurden dann über den Haufen geschoben. So, ich glaube, Anfang der 90er Jahre, denke ich, sind die über den Haufen geschoben worden. Und die haben praktisch die Fläche genützt. Und als die Franzosen weg sind, ist das Gebiet brachgefallen. Ein Schäfer war wohl trotzdem schon da, hat sich natürlich abgestimmt mit dem Militär. Und dann bot sich einfach die Chance, was passiert mit dem Gelände.
Was habt ihr noch so alles gefunden von den Franzosen?
Also man findet ab und zu Vesperdosen, Wurstdosen, alte Sachen. Man findet auch noch alte Spritkanister oder Ölkanister irgendwo versteckt. Es gibt noch ein paar alte Schützengräben oder ein paar Löcher. Das sind so die Sachen, die man ganz ab und zu mal eine Übungshandgranate, aber die ist mittlerweile auch nicht mehr. Also das war so die alten Sachen.
Und gerade wenn so geschossen worden ist, bleiummantelte Geschosse, wie wurde damit umgegangen mit den quasi auch nicht naturfreundlichen
Also ich denke, man hat das Gebiet nicht systematisch durchsucht. Das im Gegensatz zu dem Truppenübungsplatz in Münzingen, also eine andere Problematik. In Münzingen wurde 100 Jahre oder über 100 Jahre scharf geschossen und mit 14 Schießbahnen von allen Richtungen. Und in Reutlingen war das praktisch ein Übungsgelände, weil es also stadtnah wurde, haben die hauptsächlich mit Übungsmunition geschossen. Also nicht nur auf einzelne Ziele, halt mit der Kugel, aber nicht mit Sprengsätzen, die dann später losgehen müssen. Das heißt, wenn wir ab und zu mal was im Gelände finden und dann Kampfmittel am Räumdienst kommt, dann sind es eher Sachen, die dann praktisch aus dem Weltkrieg noch kommen, die man sonst auch irgendwo im Wald finden kann. Also von daher ist es nicht mehr viel zu finden, weil irgendwo eine alte Panzerkettenrest oder sowas findet man noch, aber das ist also nicht lohnenswert.
Und welche quasi, wie hängt es mit zusammen, dass es militärisch genutzt worden ist und dann soll sich da auch so ein Naturschutzgebiet oder seltene Arten anziehen?
Weil der Militärbetrieb manche Bereiche natürlich sehr intensiv, die Panzerspuren natürlich sehr intensiv befahren hat, aber andere Bereiche, Waldbereiche, Bachbereiche, einfach ungestört geblieben sind. Und in den Bereichen haben sich Tiere einfach entwickelt, sind Büsche hochgekommen, Pflanzen hochgekommen. Und ganz viele Tiere, die bei uns heutzutage fehlen, sind Tiere, die an Störstellen gebunden sind. Das heißt, offene Wegkanten, Hohlwege, die es früher öfters gab, das haben praktisch die Fahrzeuge geschaffen. Also Wege, die offene Erde haben. Und da gehen dann Erdwespen rein, Wildbienen rein, Käferarten. Die können praktisch solche offenen Stellen regelmäßig nutzen. Und Amphibien in feuchteren Bereichen. Das heißt, die Fahrspuren die Panzerspuren haben Wassertümpel geschaffen und in die Wassertümpel konnte zum Beispiel die Gelbauchunke oder Molche einwandern und das hat denen gelangt, wenn die ein paar Monate oder Wochen nicht genutzt wurden für die Entwicklung.
Und warum gibt es diese offenen Erdwege sonst nicht? Ist das alles versiegelt oder?
Heutzutage ist entweder regelmäßig gemäht, werden die Wiesen viermal gemäht oder Silage gewonnen oder die Feldwege sind alle geteert, dass die großen landwirtschaftlichen Maschinen gut fahren können und dann gibt es keine Erdwege oder Schotterwege mehr. Auch selbst Waldwege sind ja ganz oft einfach befestigt, um die großen Fahrzeuge gut ins Holz kommen zu lassen. Und deswegen sind so offene Wege und offene Stellen immer seltener. Oder Abbruchkanten an Böschungen werden oft mit Steinen befestigt oder Gabionen befestigt. Das heißt, in all solche Stellen, die Störstellen, die von vielen Insekten halt oder Wärmelieben, auch Eidechsen genutzt werden könnten.
Wieso heißt es Störstelle?
Weil der Boden einfach gestört ist. Im einfachsten Fall könnte man mit einer Hacke oder wie die Hopfhaue irgendwo in der Böschung was weghacken, dann ist der Boden gestört und das ist eine offene Stelle. Und da siedeln sich einfach Tiere an, die halt heute in der durchgepflegten, gemähten, systematisch kultivierten Landschaft nicht mehr existieren können.
Also es stört die quasi das gleichförmige Bild der heutigen intensiv genutzten Natur.
Die Ordnung stört manche Tiere, weil sie einfach unordentlich oder chaotisch haben wollen oder eine Wildnis haben wollen, Tiere. Und dann ist eine ganz gepflegte Landschaft natürlich tierfeindlich, weil man auch Flurbereinigung, die einfach dafür gesorgt haben, dass viele Hecke rauskommen, dass krumme Wege wegkommen, dass irgendwelche Tümpel zugeschüttet werden auf der Alp, die Dolinen halt verfüllt werden mit Müll oder sonstige Sachen. Das sind ja alles Stellen so. Eine Doline war früher auch eine Insel für kälteliebende Tiere oder für unterschiedliche Klimazonen auf der gleichen Fläche. Dann können sich unterschiedliche Tiere da ansiedeln.
Doline ist?
Die Doline ist praktisch ein
Kuhle.
Eine Kuhle auf der Alp sieht man einfach cool, das ist aber praktisch wie ein Erdsturz, praktisch wie eine einsinkende Höhle, kann man sich so praktisch vorstellen wie ein kleiner Trichter und das gibt es auf der Alp einfach relativ oft.
Das sind die Teile, wo dann immer im Wetterbericht kommen, als die Kältekuhlen sozusagen auch.
Es gibt ja das Rinnental, aber das ist ja keine Doline, also das gibt es auf der Alp, das ist im Lichthof Reutlingen, Tübingen in dem Bereich nicht.
Genau. Was ist eine Wiedehopfhaue?
Also Wiedehopfhaue ist einfach eine ähnlich wie ein Pickel, auf der einen Seite ein relativ breites und auf der anderen Seite ein relativ spitzes Gerät, um schwere Böden oder Verfestigungen im Boden oder Straßen wieder aufzureißen oder Wege wieder aufzureißen.
Erinnert an den Vogel oder was?
Ja, wahrscheinlich, genau, weil der auch so eine Haube am Kopf hat. Genau daher.
Was bringt es für euch mit sich, dass es jetzt ein Naturschutzgebiet ist? Gibt es besondere Regeln dann auch, wie ihr auf dem Gelände arbeiten müsst?
Ganz, ganz klar. Also Naturschutzgebiete gibt es feste Regeln, Betretungsverbot, nur mit Ausnahmegenehmigung. Die haben wir auch wieder vom Regierungspräsidium in Tübingen erhalten, dass die Menschen, die praktisch Umweltpädagogik mit uns machen, dass die einzelnen Personen praktisch eine Ausnahmegenehmigung haben und auch mal weg vom Weg dürfen. Sonst müssen natürlich Hunde angeleint werden und keine wilden Feuerstellen, was ähnliche Sachen. Kinder sagen immer, man darf keinen Müll wegwerfen. Sage ich immer, gut, wo dürft ihr Müll wegwerfen? Beim Nachbar oder sonst wo? Also meiste Sachen sind klar, bloß wie gesagt, Hunde an der Leine, Wege nicht verlassen. Das sind so die Sachen. Und wir müssen natürlich darauf achten, dass wir die sensiblen Stellen nicht stören, da auch nicht jetzt Schulklassen hinführen, sondern wir haben auch Bereiche, die wir ein bisschen intensiver nutzen und das dann auch abgesprochen vom Naturschutz und andere Bereiche, die wir einfach relativ ruhig lassen oder dem Schäfer überlassen, der ja auch gute Fläche braucht.
Wie groß ist das ganze Gelände und das Naturschutzgebiet?
Also das Naturschutzgebiet ist so 123 Hektar groß. Was so früher Landwirtschaft oder was früher militärisch genutzt war, war so 160 Hektar. Also einfach ein großer Teil der Kernzone von dem größeren, von dem Militärgebiet.
Und wo eure Gebäude stehen?
Die sind außerhalb, die sind praktisch im Biosphärengebiet, sagen wir in der Entwicklungszone vom Biosphärengebiet. Und das andere ist praktisch die Pflegezone und gleichzeitig natürlich Naturschutzgebiet. Hat auch vom Wald noch einen Schonwaldcharakter, nochmal die Waldbereiche.
Was heißt Biosphärengebiet?
Biosphärengebiet ist einfach ein Großschutzgebiet, das von Zwiefalden bis nach Reutlingen runtergeht. Reutlingen ist so eine Großstadt praktisch am Rand oder zum Teil mit im Biosphärengebiet und der Listhof ist halt mit drin. Großschutzgebiet ist geteilt in drei Zonen, Kernzone, Pflegezone, Entwicklungszone und genau, und da ist halt der Listhof Pflegezone, weil Schafe durchlaufen, weil auch kleine Bereiche gemäht werden, deswegen keine Kernzone, wo man nichts macht.
Und im Naturschutzgebiet, was ist da so das Besondere auch noch, was bei euch da ist?
Auch wieder, ich bringe immer wieder den Begriff Wildnis oder einfach wilde Ecken, ein bisschen etwas ungepflegte Ecken. Wenn man die Obstwiesen sieht, gleich am Eingang, sieht man einfach alte, absterbende Bäume. Ich sage immer, ein Totenbäum ist oft mehr Leben wie ein jungen, lebenden Bäumen, weil da können die Fledermäuse rein, da können die Hornissen rein, da kann der Specht rein, da kann ein Wendehals, ist auch eine Spechtart rein, also die Tiere. Und das Gebiet zeichnet sich einfach aus durch solche Stellen, die nicht, die man sonst an anderer Seite nicht sieht. Einfach das Auge wird gebrochen an einem umfallenden Baum, an einem liegenden Baum, an einer wild wachsenden Weide oder einem wilden Pflaumen- oder Mirabellenbaum, also eine wilde Pflaume, die aussieht wie eine Mirabelle. An solchen Dingen wird das Auge aufgehalten und die Natur oder die Tiere lieben praktisch solche Pflanzen und Bereiche.
Ist es quasi Garantie auch, dass wenn man einen Baum absterben lässt, dass dann sich auch wirklich was ansiedelt? Ist es
relativ garantiert. Also einfach hohle Stellen an Bäumen sind wichtig für Tiere. Also das, was man einen Nistkasten baut für die Meisen, Spatzen, Kleiber oder ein Halsbandfliegenschnäpper, was ein seltener Vogel ist, der in so einen Kasten reingeht, die brauchen alte Höhlen in alten Bäumen, die vielleicht mal ein Specht macht. Wenn sie aber nur junge kleine Bäume haben, das langt da, die Durchmesser von den Bäumen langt überhaupt nicht, dass eine Höhle reingehen kann. Deswegen braucht man einfach so alte Strukturen, dass sowas entstehen kann.
Wie viel ist quasi sich selbst überlassen und wie viel ist aktive Pflege? Also auch wieder eigentlich ein Eingriff?
Also es ist schon relativ viel Pflege, weil wie gesagt, es ist ein Schäfer mit einer großen Wanderschafherde da, der die Wiesen kurz hält, dass es kein Wald wird. Man will die Fläche so erhalten. Wir setzen ab und zu mal einen Teil von der Hecke auf den Stock, weil sonst wird die Hecke auch wieder zum Wald. Also Naturschutz ist immer oft statischer Schutz. Also dass man versucht, das Gelände so zu erhalten, kann man nicht. Auch in unserem Naturschutzgebiet gehen die Arten zurück, wie deutschlandweit. Da können wir nur das Bremsen, den Rückgang bremsen. Wir können es aber nicht aufhalten. Das heißt, wird schon einiges gemacht. Bäume werden geschnitten, Bäume werden gepflanzt. Obstbäume, andere nicht. Aber genau, es wird schon Bereiche natürlich ausgespart. Bachbereiche, so Auwaldbereiche, die werden nämlich komplett ausgespart.
Hecke auf den Stock, was heißt das?
Hecke auf den Stock heißt, dass man Hecken, wenn man an denen nichts macht, wachsen die Bäume zum Himmel, sage ich mal, das wird zum Wald. Hecke ist eine Übergangsform. Wenn sie es auf den Stock setzen, dann sägen sie die Sträucher kniehoch ungefähr ab, dass die Büsche wieder praktisch durchtreiben können.
Wie viele Leute arbeiten da am Listhof?
Also wir haben letzte Woche einen Betriebsausflug gemacht, da waren wir 20 Leute. Das heißt, Hauptamtliche sind sechs Leute auf vier Stellen. Und dann aber noch vier vom Bundesfreiwilligendienst, von der Diakonie mitgetragen. und dann noch ganz viele Ehrenamtliche. Ein paar, die über die Arbeitsagentur zu uns kommen. Da denke ich immer wieder, ich habe auch als ABM-Stelle da mal angefangen. Also die haben damit schon was auch bewirkt. Also das und dann halt ganz viele Ehrenamtliche, die zum Teil im Büro sind, die einen Gartenbereich machen, die Tore und Wassergärten und Pumpen wieder reparieren. Und nur durch so einen Betrieb, auch der ehrenamtliche Vorstand, kann so eine ganze Organisation Lichthof, sage ich mal, leben.
Wie sind die Arbeitsbereiche aufgeteilt, auch von den Hauptamtlichen?
So, wir haben eine Kollegin, die fürs Gästehaus zuständig ist, ein Kollege, der fürs Artenschutz zuständig ist, eine Kollegin, die ein Krabbeltierhaus macht. Das ist ein ziemlich ausgezeichnetes Projekt am Forschungszentrum, kleines Forschungszentrum Krabbeltierhaus ist. Ich bin mehr für die Landschaftspflege, für das Personal zuständig und für erneuerbare Energien. Also haben wir praktisch unterschiedliche Bereiche für die Hauptamtlichen. Und die Ehrenamtlichen sind ganz viele, natürlich die FJ arbeiten uns in der Pädagogik zu. Und die andere sind praktisch in der Landschaftspflege, vor allem im Winterhalbjahr in der Pflegearbeit draußen.
Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus?
Kann man also viel Kundenkontakt, einfach telefonisch, ob es jetzt eine Lehrerin fragt, sagt die, will einen Termin haben für Waldpädagogik, ob jemand anruft und sagt, er hat Hornissen im Sommer irgendwo unterm Dach, was er mit den Hornissen macht, dann kommt die Nächste und sagt, wir haben Fische, wollen wir die Fische irgendwo, können wir bei euch Fische aussetzen. Und dann natürlich die Arbeit mit den Schulklassen. Im Sommer habe ich ein, zwei Schulklassen am Tag, mit denen ich unterwegs bin, in den Lebensräumen. Und sonst natürlich mit den Kollegen oder Mitarbeitern Besprechungen oder Arbeit anweisen oder zeigen oder erklären oder einführen, ins Traktor fahren. Wir haben einen großen Traktor, muss ich die ganzen FJ, die einen Führerschein haben, ins Traktor fahren, einweisen. Die haben letzte Woche einen Motorsägenlehrgang gemacht, dass sie praktisch mit der Motorsäge umgehen können. Das begleiten, solche Dinge.
Was sagst du den Leuten mit den Fischen und den Hornissen? Dann habt ihr da immer eine Lösung?
Ja, ich bin Hornissenschutzbeauftragter auch noch. Und von daher kann ich die einfach beraten, was sie mit denen machen. Wir fahren dann zum Teil hin, wenn es gerade passt oder auf meinem Weg ist zur Arbeit, dann kann ich selber hinfahren. Sonst Kollegen, die praktisch hinfahren und die beraten. Letztes Jahr war ein Hornissennest hinter dem Garagentor. Neben dem Kindergarten, kann man das lassen oder nicht? Dann sage ich, ja, wenn er das Garagentor, das Nest war am Garagentor, wenn das Garagentor aufging, ging die Hornissen mit hoch. Das können die auch mal aushalten, wenn man das nicht dreimal am Tag macht. Der Mann hat die Garage nicht regelmäßig gebraucht. Ich sage, hol deine Sachen raus, ich bin jetzt gerade dabei. Und dann lässt die Garage eine Weile in Ruhe, dann ging das. So ein Nest kann man dann lassen. Wenn es am Eingang vom Kindergarten ist, muss man überlegen, dann kann man das umsiedeln. Und dann siedeln wir das um.
Das geht also auch, ja. Also geht aktive auch. Beratung. Und das geschützt sind sie natürlich.
Die sind ja besonders auch geschützt. Also Wespen sind auch geschützt, sage ich. Man darf überhaupt Tiere nicht einfach so aus Mutwill töten zum Essen, klar. Das ist klar, aber auch eine Wespe wäre so geschützt. Aber Hornissen sind so wie Amphibien halt besonders geschützt. Und da macht man sich wirklich strafbar, wenn man mit denen was machen würde. Deswegen gibt es ja die Berater, die dann im Zweifelsfall sagen, hier, das ist unter der Fußballtribüne im Stadion, da muss das Nest natürlich weg, das ist klar.
Und da tauchst du aber auch dann relativ schnell auf, oder was?
Also ich bin Beratung, einfach, es gibt ja vom Landkreis Reutlingen halt Beratungsleute, es gibt natürlich in der Abteilung Umweltschutz in Reutlingen welche, aber wir am Lichthof haben einfach zwei, drei Leute, die eine Ausbildung haben, noch zweitägige Fortbildung dazu und können die erstmal beraten. Das ist ganz oft, ist es eine Wildbiene, ist es eine Wespe oder ist es eine Hornisse? Und da muss man unterschiedlich handeln. Wildbienen macht man gar nichts. Da sollen die sich freuen, dass sie haben. Hornissen kann man im Garten dulden, wenn die im kleinen Vogelkasten sind oder neben Schuppen. Die sind dann wieder im Oktober, November weg. Und so beraten wir die. Und wenn es dann wirklich heikel ist im Kindergarten, wenn es da heikel ist und da Kinder gestochen wurden, dann sind wir natürlich auch schnell da vor Ort.
Also ein Hornissenstich bei einem Kind kann ja schon auch gefährlich sein, nicht?
Nicht gefährlicher als ein Wespenstich.
Das ist auch so eine Legende.
Ist eine Legende. Eine Biene bringt zum Beispiel viel mehr Gift. Die pumpt die mit dem, was man so immer hatte, ist ja die Giftblase noch mit dran. Die pumpt praktisch auch noch, wenn die Biene schon weg ist. Eine Hornisse macht oft bloß Kurzstiche. Die sind natürlich kurz schmerzhaft, wie ein Wespenstich auch, aber nicht tödlich. Also das ganze Volk von 500, 600 Hornissen sind nicht in der Lage, praktisch das Gift in Menschen zu töten. Das heißt, und da muss man Nest zerrupfen, wenn man dann wirklich drei Stiche kriegen. Ich habe zweimal ins Ohrläppchen gekriegt vor zwei, drei Jahren, weil ich einen Kasten wieder aufgemacht habe zu schnell. Dann tut es halt, spürt man das zwei Tage, aber also durchaus machbar.
Und wenn man Hornissen und Häutlingen googelt, dann kommt man relativ schnell dann auf dich auch.
Ja. Wahrscheinlich, das habe ich noch nicht probiert, andere Sachen habe ich probiert, aber genau. Aber sonst, die Leute fragen dann beim Landratsamt oder Stadt und dann Lichthof ist einfach mit Umwelt und Natur, Artenschutz, bringen wir es in Verbindung. Und dann fragen die Leute, ob das jetzt ein Igel ist oder ob das eine Fledermaus ist oder sonst was ist. Oder haben wir auch schon Greifvögel einfach mal einen Bussard gekriegt. Die müssen wir dann nach Mössingen weitergeben, ins Vogelschutzzentrum. Aber wir haben auch Kollegen, der sich mit den Sachen natürlich auch auskennt.
Und da steht ja auch explizit zur Verfügung. Also das ist auch gewünscht oder nimmt es ein bisschen überhand manchmal?
Es darf nicht überhand nehmen. Wir sind ja den stadtnah, wir werden ja von der Stadt maßgeblich mitgetragen. Von daher machen wir natürlich auch solche Aufgaben, die vielleicht jetzt ein Landratsamt oder eine Stadt hätte. Aber ich kann jetzt nicht keine Igelstation aufmachen. Ich kann kein Vogelgehege aufmachen, sowas. Also wir müssen die dann weiterliefern oder sagen, die Igel müssen da und da hinbringen, dann kann man sowas machen oder füttert denn mit irgendwas. Sowas können wir machen, aber wir können jetzt nicht eine Station von diesem, jenes. Wir haben einen kleinen Zoo, offizielle Zoo-Genehmigung haben wir und wir sind alles Mögliche, aber wir können auch nicht für alle Tiere da sein.
Wenn ich mich jetzt melde mit meiner Schulklasse und sage, hey, ich will bei dir ein Angebot zum Thema Wald oder so, was erwartet mich?
Oder? Ja, dass sie einfach die Schulklasse kommt zu uns. Wir bleiben vielleicht kurz bei den Nistkästen stehen, sagen, das sind in Nistkästen sind die Tiere, die sonst im Wald oder am Waldrand, auch wieder, was ich vorher erwähnt hatte, in hohlen Bäumen oder in umgefallenen Morschenbäumen brauchen sie vielleicht auch mal Material, Baumaterial. Das ist oft so der Ausgangspunkt oder der Aufhänger. Und dann gehen wir mit den Kindern entweder gleich einen kleinen Schleichweg durch ein kleines Wäldchen, das zum Wald übergeht, oder wir gehen dann gleich im Schutzgebiet in den Wald, in ein altes Waldstück. Und da machen wir einfach Naturerfahrungen. Die können Bäume taschen, die können Zapfen sammeln. Wir machen unterschiedliche Spiele, so ein bisschen erlebnispädagogische Spiele. Oder wir gehen zum Dachsbau und zeigen den Dachsbau, wie die Ausgänge da gegraben wurden, solche Dinge.
Da gibt es auch, Dachse leben da auch dann.
Dachse leben da auch, genau. Von daher kann man natürlich auch die Spuren beobachten oder auf dem Weg dahin findet man die Wildschweinsuhlen, wo die Wildschweine sich regelmäßig natürlich irgendwie abkühlen im Sommer und ihre Wühlspuren machen. Oder jetzt im Herbst sind die auf der Obstwiese, suchen nochmal nach Äpfel oder Birnen, die rumgefallen sind und nach den Tierspuren zu den Waldtieren oder eine Spechtschmiede, wo die Spechte praktisch ihre Zapfen oder Eicheln fallen gelassen haben, dass man sowas praktisch entdeckt. Oder wo ein Reh praktisch über Nacht geschlafen hat. Das ist kein Laub auf dem Boden, dass es nicht raschelt, wenn sich das dreht. Und solche Stellen kann man dann praktisch den Kindern vermitteln.
Und du weißt immer, du kennst die Plätze dann? Oder ist es für dich auch dann bei jedem Weg immer wieder, du weißt ja nicht, ob da jetzt ein Reh sicher geschlafen hat im Vorfeld, oder?
Nein, also wenn ich jetzt heute gehe und morgen gehe, dann ist die Stelle von heute ist morgen meistens noch da. Also da sind jetzt irgendwie die Tiere wieder drüber. Das ist klar. Manche Leute sagen auch, das ist ja langweilig, wenn du jeden Tag mit der Klasse rausgehst. Erstens sind die Kinder und die Lehrerinnen und Lehrer jedes Mal anders. Die Gruppendynamik ist anders und die Natur ist auch jeden Tag anders. Also man findet immer eine neue Stelle. Und wenn ich heute eine neue Stelle sehe, da hat der Specht ein neues Loch gegraben, kann ich das heute und kann das morgen und nächste Woche den Kindern vermitteln. Und die Wildschweine waren jetzt gestern da, dann sehe ich die Spuren. Dann sehe ich vielleicht mit der 2 Wochen keine. Und vielleicht sieht man irgendwo ein Reh huschen oder ein Hase. Vor 2 Wochen habe ich eine ganze Wildschweinrotte irgendwo gesehen, die über den Weg gelaufen ist. Das ist natürlich spannend. Aber das haben dann nicht alle Kinder das gleiche Glück. Aber die einen sehen halt dann mal ein Molch und die anderen sehen halt mal einen Hase hüpfen. So gibt es ja unterschiedliche Sachen draußen.
Eine Wildschweinrotte kann doch auch mal gefährlich werden, oder? Wenn da irgendwelche Frischlinge am Start sind, dann...
Nur wenn ich die gezielt störe oder also wenn ich den nachstellen würde. Also die Jäger, wenn die jetzt praktisch eine Treibjagd machen und dann ein Tier anschießen, das gab es bei uns auch schon. Und dann waren viele Jäger da und das Wildschwein hat dann praktisch einen Jäger umgerannt. Der hatte sich dann den Arm gebrochen. Aber dann wurde das Wildschwein halt schon angeschossen, dann war das wild oder es wurde halt gestört mit den Jungen, dann kann sowas kommen. Aber wenn man die sieht, dann wenn ich alle 3 Jahre mal irgendwo Wildschweine sehe, dann bin ich glücklich, sage ich mal.
Und die Kinder sind ja sicher nicht bei der Treibjagd dabei.
Nein, eben. Also von daher ist das, sage ich, das ist ja immer, wogegen wir nicht ankämpfen, aber arbeiten müssen. Es gibt nichts Gefährliches als die Natur, kriegen wir immer wieder. So, wir haben letzte Woche junge FSJ gehabt, die praktisch ein freiwilliges Jahr machen. Oh, wie dreckig ist es da draußen? Oh, da könnte ja ein Tier sein oder da könnte eine Spinne oder ein Käfer sein. Und draußen sind ganz viele Gefahren, die man immer so erkennt, ob das jetzt ein Fuchsbandwurm oder die Zecken oder die Vogelgrippe, alles ist draußen. Ne? Am besten vor dem Computer und vor dem Rechner sitzen, sage ich mal. Und da wollen wir einfach Freude vermitteln draußen, dass es andere Dinge gibt, die zum Leben dazugehören oder die unser Leben bereichern.
Und welche Gefahren gibt es wirklich?
Dass man ein Loch eintritt und sich ein Bänderriss holt. Sowas, aber... Oder wenn man klettert, dass man vielleicht runterfällt und sich irgendwie den Finger bricht. Das sind Gefahren, die sein können. Man weiß aber heutzutage, die Kinder, die in Watte gehüllt sind und dann nie ein Messer bis zur 8 Jahren ein Messer in der Hand haben oder nie auf dem Baum waren, dass die, wenn die das erste Mal ein Messer haben, dass die dann einen Schnitt drin haben. Und beim Klettern ist es ähnlich. Wenn die Kinder nie geklettert haben, nie balanciert sind auf dem Stamm, rückwärts oder vorwärts oder gehüpft sind, dass die dann auch ganz tapsig einfach sind. Und die verstauchen sich dann, fallen mal um oder fallen ins Loch rein. Von daher ist einfach ein früher Kontakt, das Erleben in der Natur wichtig.
Was kriegst du da für Reaktionen von den Kindern auch? Da hast du ja wahrscheinlich die ganze Bandbreite. Du hast welche, die...
Also wenn die Kinder, die einen kommen in weißen Schuhen, die dürfen nicht dreckig werden, weil sie dann wieder natürlich blöderweise von den Eltern dann natürlich nicht fast Schläge kriegen oder wenn sie mit der dreckigen Hose heimkommen. Aber das kann man natürlich wieder zurückgeben an die Eltern. Die können die Kinder mit einer, dann sollen sie eine Puddelhose oder eine Gummistiefel den Kindern mitgeben, wenn die zu uns, ich freue mich, wenn die Kinder dreckig von uns gehen, sage ich mal. Das muss so sein, dass sie noch im Bus fahren können, das ist klar. Aber dann kriegen die was mit. Und die Kinder, oft die sagen, ach, ich oder mache ich nicht. Wenn die aber einen bestimmten Punkt überwunden haben, wenn da ein Fleck auf der weißen Hose ist oder am Schuh, dann ist es egal, ob da 3 Flecke drauf sind. Das heißt, dann, wenn die Matsch in die Finger kriegen, dann machen die Bälle mit Matsch oder dann bauen die mit Matsch oder dann gehen die irgendwo in den Boden und haben dann keine Angst mehr vor Tieren.
Was machst du für Spiele mit denen?
Also entweder manche sagen, dass sie blind sind, irgendwo sie dürfen blind laufen, entweder am Seil entlang oder ich führe die blind oder sie führen sich gegenseitig blind oder mit den Jüngeren ein Nussversteckspiel, das heißt ein Eichhörnchenspiel. Nüsse, die Kinder verstecken Nüsse, müssen sie nachher wiederfinden. Und jetzt ist die Frage, die anderen Kinder haben gesehen, wo die Kinder nebenan die Nüsse versteckt haben. Das heißt, sie können da wieder weggenommen werden. Das heißt, die müssen tricksen, alle Nüsse auf eine Stelle oder an unterschiedliche Stellen. Oder die Kinder kriegen was in die Hand und müssen dann erraten, ist es ein Schneckenhaus oder ist es ein Lehmklumpen oder ist es ein Geweih vom Rehbock, dass sie einfach da ein Gespür dafür kriegen. Das sind so einfache Spiele.
Macht ihr es nur für Kinder? Oder?
Nein, wir machen auch für Auszubildende. Wir haben etliche Auszubildende in Gruppe, die kommen und so eine Art Teamtraining oder Azubi-Tage bei uns haben und mit denen klettern wir dann entweder auf Bäume oder macht mein Kollege eine Seilbahn über einen Bach. Und da sind dann Anspruchs- oder eine GPS-Tour oder eine Nachtwanderung. Früher haben wir Übernachtung im Wald gemacht oder Übernachtung im Schäferwagen. Also dann sind natürlich schon anspruchsvollere Sachen. Oder wir haben Erzieherinnen und angehende Erzieherinnen von Erzieherinnenschulen hier aus der ganzen Gegend, Nürtingen, Tübingen, Herrenberg. Und da ist es auch wieder, dass er den Erzieherinnen einfach vermittelt, wenn ihr keine Spinne auf die Hand nehmen wollt, dann lasst die Kinder wenigstens die Spinne auf die Hand nehmen. Ihr müsst nicht alles vormachen, aber ihr müsst den Kindern die Chance geben, die Kinder in den Raum bringen, wo sie Leben ertaschen, erspüren können.
Die andere Richtung, die sich gerade in Japan gibt es so Angebot Waldbaden.
Ich bin ausgebildeter Landschaftstherapeut. Von daher habe ich das praktisch in der Ausbildung praktisch solche Themen auch. Und die Landschaftstherapie geht seit 10 Jahren praktisch auf die Thema, die jetzt praktisch in der Presse ist. Das hat mein Ausbilder schon vor 10 Jahren irgendwie gesagt. Oder haben wir praktisch solche Erfahrungen praktisch einfach mal gemacht, welche Wirkung hat praktisch die Landschaft auf uns? Was verändert es? Wo spannen wir an, weil irgendwie was gefährlich ist oder wo können wir loslassen? Das kennen wir alle, wenn wir am Sonntag im Spaziergang im Wald machen oder mit den Kindern rausgehen. Und sage, die Thematik, und weil ich die Ausbildung gemacht habe, bringe ich das natürlich irgendwo bei Erwachsenen oder wenn es irgendwo passt. Setzt euch mal einen schönen Platz hin, sucht euch einen schönen Platz, sucht euch einen schönen Blick. Ich führe dir irgendwo eine Stelle und sage jetzt, wie wollt ihr euch stellen? Wollt ihr euch mit dem Kopf zum Baum stellen oder wollt ihr euch mit dem Kopf in die freie Landschaft oder mit dem Kopf zu den Obstbäumen stellen? Also solche Elemente versuche ich dann einzubinden.
Und was hast du da alles gelernt als
Landschaftstherapeut? Gerade so Orte zu suchen. Denn die Wirkung zu suchen, es ging auch zum Beispiel um landschaftstherapeutische Wirkung von Tieren. Also wenn Kühe oder Ziegen in den Alpen irgendwo auf dem Wegrand steht, was macht uns? Wir sind erstmal da, wir gucken die mal an, wir freuen uns, dass eine Kuh vielleicht herkommt. Also solche Wirkungen. Und das hat natürlich auch, wenn ein mächtiger Baum irgendwo im Wald ist, wenn eine uralte Eiche irgendwo, 500 Jahre alte Eiche oder 200, 300 Jahre alte Buche irgendwo steht, solitär, also einfach frei steht, was so ein Baum mit einem macht. Wenn da eine Bank ist oder ein Platz, da geht man automatisch hin. Und solche Plätze zu suchen oder zu merken, wo wollen wir uns gerne aufhalten. Und solche Bereiche praktisch den Leuten zu vermitteln. Da gibt es natürlich ein paar auch Übungen. Man kann einen Fluss hören, einfach setzt euch mal einen Fluss, hört, wie der Fluss ist, könnt ihr die Geräusche nachmachen oder wie kann man die Geräusche irgendwie in sich leben lassen, durch Klatschen oder durch Singen. Oder.
Was habt ihr da für Plätze, die da in Frage kommen auf dem Listhof?
Ja, ich habe natürlich schon meine Lieblingsplätze und da gehe ich natürlich nicht mit der krölenden Gruppe hin, sondern nur mit der Gruppe, wo ich weiß, die können das jetzt auch aufnehmen. Das sind Plätze mit natürlich entweder ein freier Blick, wenn man die Alpen, das Alpenpanorama sieht, einfach einen Rossberg sieht oder einen Wackerstein sieht, einfach so Felsen oder von der Alp oder die Achalm gut sieht, solche freie Plätze oder Plätze, wo einfach schöne, mächtige Bäume sind. Das sind natürlich schon Einladungen. Oder natürlich ein Bach, der einfach eine natürliche Strömung hat oder natürliche Bachgeometrie, sage ich mal. Und dann einfach eine Kurve vom Bach zu sitzen und den Bach einfach mal zu beobachten oder zu sehen.
Was macht es mit dir, wenn du jeden Tag da auf dem Gelände und in der Natur bist? Was beobachtest du da bei dir?
Ja, dass es immer wieder was Neues gibt. Irgendwann im Frühjahr kommt der erste Froschlaich, dann sieht man die ersten Molche. Wenn man mal ein besonderes Tier sieht, ist natürlich was Besonderes. Wenn man die ersten Laubfrösche wieder hüpfen sieht oder mal, sieht man nur selten, wenn man die dann kriegt. Manchmal kommt auch ein Kind, dass er im gewissen Rahmen mit uns auch selber forschen und finden darf und sagt, oh, da habe ich einen besonders grünen Frosch. Dann sage ich, oh, das kann bloß ein Laubfrosch sein. Wenn ich den dann kriege und der ganzen Klasse zeigen kann, das ist dann, kann ich mir ein Kreuz in meinen Kalender machen und sagen, so, erster Laubfrosch und weiß, ich sehe nur 5 oder 10 im Jahr an solchen Stellen. Das ist für mich dann auch ein Erlebnis. Natürlich, klar, der Tümpel, zu dem ich jetzt 100-mal im Jahr gehe. Aber wie gesagt, das ist immer ein Leben. Dann sind neue Libellen da, dann sind die ersten Wasserfrösche da, dann ist immer was anderes.
Wie hat sich euer Gelände so über die letzten 5 bis 10 Jahre verändert auch? Was sind da so die Hauptveränderungen? Was beobachtest du da?
Hatte ich vorher schon ein bisschen gesagt. Also die,
es wird weniger. Ja,
genau. Also der Artenrückgang, die 70% Biomasse von Insekten, die zurückgeht, das man jetzt ja in den letzten Jahren immer wieder als thematisiert hat und jetzt versucht mit dem bayerischen Programm und was man jetzt hier mit dem Volksbegehren in Württemberg angedacht hat, das geht natürlich am Listhof auch nicht vorbei. Deswegen arbeiten ja mit Krabbeltierhaus und Insekten natürlich schon irgendwie dagegen. Das Gebiet wächst immer wieder zu. Das heißt, dass wir müssen auch einfach mit Motorsägen und Freischneider jetzt ab November sind wir zugange, halten das auf, dass es nicht einfach zuwächst. Weil die Tendenz schaffen auch die Schafe nicht. Wir haben eine kleine Ziegenherde, die unterstützt uns da auch in kleinen Bereichen. Das ist das eine. Und dann natürlich so Tümpel zum Beispiel, die verlanden, die gehen auch einfach, wachsen einfach zu. Die Erde rutscht vom Rand rein, Gras wächst rein, wächst zu und dann sind einfach die Amphibien, die da drin leben, sind weg. Das heißt, entweder will man das so oder man muss mit Genehmigung vom Regierungspräsidium praktisch neue Tümpel graben, damit die Amphibien wieder einen Lebensraum haben. Das sind auch wieder offene Tümpel, die Panzer, hatte ich am Anfang gesagt, die Panzer geschaffen haben, machen wir jetzt mit Hand, mit Spaten, mit Schülerinnen und Schülern, graben die eine Badewanne groß in 2, 3 Stunden und da kommen dann praktisch die Tiere wieder. Das ist ähnlich wie hier in Tübingen gibt es ja auch so die französischen Gebiete, wo die im Wald waren und da gibt es auch viele Löcher und auch viele Amphibien, also so ein ähnliches bei uns ja auch.
So funktioniert es dann und da bist du ja auch du guckst es an, über die Jahreszeiten, ne, dann verändert sich das, ja, im Frühling kommen die Laubfrösche und im Winter wird jetzt eher aufgeräumt oder wird es ein bisschen ruhiger dann?
Also so Landschaftspflege arbeiten kann man bloß im Winter, die meisten im Winter machen, ab November bis Ende Februar. Dann ist ganz viel Obstbaumschnitt, weil wir Obstbäume pflanzen. Da kann man jetzt auch mit Schulklassen noch pflanzen, Obstbäume, machen wir auch immer wieder. Klar, aber sonst pädagogisch so im Wiese, Wasser, Wald geht ein bisschen zurück. Wir müssen ein bisschen konzeptionell arbeiten, die Landschaftspflege, Obstbäume. Das sind so die Bereiche, klar, die wir im Winter haben. Da gibt es so einzelne, vielleicht Wintergäste, die irgendwie durchziehen, praktisch Vögel oder was. Das kann es natürlich auch geben.
Krabbeltierhaus, da, du hast schon erwähnt, es ist was Besonderes bei euch? Was gibt's da alles?
Also Krabbeltierhaus ist außerschulisches Forschungszentrum, als dieses sogar anerkennt, auch wenn es ein relativ kleines ist. Da haben wir eine Kooperation mit der Hochschule in Karlsruhe, wo einfach ein Professor das ein bisschen begleitet oder überlegt, was kann man praktisch Kindern, wie kann man Kindern Insekten, oder also hauptsächlich Insekten, aber Krabbeltiere auch nahe bringen. Und wie kann man Tiere auch, sage ich mal, in Gefangenschaft halten, dass die artgerecht gehalten sind, dass sie irgendwie einen Kartoffelkäfer irgendwo halten, den die Kinder heutzutage nicht mehr kennen. Früher hätten die Leute gesagt, oh, schmeiß die Tiere weg, dass die wissen, was es ist. Marienkäfer irgendwie, dass man die mit den Blattläusen füttert, dass er die in kleinen Terrarien hat. Dass man einen kleinen Bachlauf, das macht meine Kollegin, die Frau Ilona Schrimpf, einen kleinen Bachlauf praktisch nachgebaut hat, wo Köcherfliegenlarven sind. Also Tiere, die praktisch im Wasser leben, oder kleine Bachflohkrebse. Das heißt, die Kinder können die Tiere dann komprimierter auf der Fläche sehen und wir müssen nicht ins Schutzgebiet rein. Das heißt, es schont ein bisschen das Schutzgebiet. Wir wissen, da sind die Tiere, die kann man auch sehen. Und das geht natürlich, ob das jetzt eine Maulwurfsgrille ist oder Feldgrillen sind oder Laubheuschrecken. Solche Tiere kultivieren wir da im Sommer. Und mit Schmetterling versuchen wir die praktisch auch im ganzen Zyklus zu kriegen. Dass die Eier legen, dass wir die Puppen großziehen oder die Raupen großziehen, die Puppen dann haben. Und dann selber wieder die fliegen lassen können.
Bachlauf im Haus drin? Dann
einfach ein kleines Modellhaft, halt zu 1,5-2 Meter großen Bachlauf mit Steinen, mit sprudelndem Wasser. Und da verstecken sich ganz viele Tiere unter den kleinen Steinchen. Und die kann man natürlich dann rausholen und am Binokular, also unter einer Art Mikroskop, anschauen.
Und was muss man alles beachten, bei quasi, wenn man hier Schmetterlinge, Insekten auch zieht?
Man muss also beim Schmetterling muss man hauptsächlich auf Schädlinge gucken. Es gibt einfach Raubmilben oder es gibt Insekten, die praktisch die Schmetterlingsrauben parasitieren. Das heißt, wenn die nicht hermetisch ab, draußen gibt es 100 Eier und ein Ei überlebt vom Schmetterling. Also sonst hätten wir eine Schmetterlingsvielfalt, die gehen ja auch zurück. Und wenn man praktisch das künstlich macht, dann muss man natürlich versuchen, die Schädlinge ein bisschen außen vor zu halten. Das ist praktisch das dann auch relativ hygienisch natürlich arbeiten und die Tiere füttern. Wenn sie jetzt praktisch Rauben, wenn sie da irgendwo 100 Rauben vom Pfauenauge oder vom Fuchs, vom kleinen Fuchs haben, die wollen jeden zweiten Tag ihre Brennnesseln haben. Das heißt, unsere FJ, die da zuständig sind, gehen raus und suchen entweder frische oder wir kultivieren die Brennnesseln, weil die wollen nicht die alten, irgendwie alte Stängel, sondern die wollen auch wieder frische haben. Das heißt, wir kultivieren Brennnesseln, säen die an und kommen dann praktisch in Zuchtkästen, wo dann die Rauben sind. Und wenn sie die von den abgefressenen Brennnesseln, müssen sie dann einzeln mit der Pinzette oder mit vorsichtigen Fingern praktisch auf die nächsten wieder setzen. Das heißt, die siedeln dann die kleinen Rauben Stück für Stück um. Ist auch Arbeit, wie im großen Zoo halt kleiner.
Und wenn ihr da auch Läuse habt, also müsst ihr da nicht aufpassen, dass sogenannte Schädlinge sich dann wieder auf den Nutzgarten auch
Ja, wir haben keine Kopfläuse und wir haben keine...
Die Blattläuse sind aber auch in
der... Ja, klar, aber im guten Kreislauf stören ja die Blattläuse nicht. Dann haben die meisten was zu fressen. Dann haben die Marienkäfer was und die Schlupfwespen, die alle wieder die Läuse fressen. Die haben ja dann wieder ein Futter. Von daher haben wir da kein Problem, wenn das da ein paar Läuse rausgehen. Das sind ja auch nicht Unmengen. Wir haben ja auch nicht 20 oder 50 Marienkäfer. Wir haben halt ein paar Einzelne oder ein paar Feuerwanzen, einfach, dass man das sieht. Und dann versuchen wir auch die Kinder natürlich zu sensibilisieren. Da habt ihr hier einen 2-Punkt- oder 7-Punkt Marienkäfer. Geht mal raus, was findet ihr? Dann finden sie draußen den 15-Punkt. Das ist aber der australische ist, der aus den Gewächshäusern irgendwo ausgebrochen ist, dann kann man aber praktisch solche Zusammenhänge auch vermitteln den Kindern.
Also da gibt es dann auch invasive Arten?
Es gibt eine invasive Art, genau, und das ist, oder Harlequin, Marienkäfer heißt er, glaube ich, den findet man manchmal so an den Fensterläden oder an den Fenstern manchmal, wenn da ein Marienkäfer neben dem anderen ist. Einfach mal die Punkte zählen und das ist mit Sicherheit der praktisch zur Läuse Abwehr praktisch in Gewächshäusern gezüchtet ist und jetzt halt praktisch invasiv rausgekommen ist, verdrängt ein bisschen die heimischen. Heimisch ist der 2-Punkt oder der 7-Punkt. Sieht man immer nur 6 Punkte, der 7. ist in der Mitte. Und das kann man natürlich vermitteln. Den muss man jetzt nicht bekämpfen, aber man muss es wissen, dass wenn man Tiere irgendwo einsetzt, die, so wie wir es vorher gehabt haben, aus dem Krabbeltierhaus rausgeht, dass es natürlich was hat. Und wir müssen da natürlich auch gucken, wir können jetzt da nicht, in gefährliche Arten würden wir jetzt da nicht, wir würden keinen Ochsenfrosch, der uns dann vielleicht rausgeht und dann hier, aber da kann ich nicht ins Krabbeltierhaus, aber ich meine solche Arten, die dann halt hier ein Problem machen könnten.
Und beim Rest vom Zoo, den ihr habt da? Zoolizenz, hast du auch gesagt?
Genau, also ja, einfach, weil die Tiere, wenn man die Schmetterlinge hat, wir haben auch ein paar Eidechsen zum Beispiel, lassen wir einfach eine, muss man auch genehmigen lassen, dass man einfach besondere Eidechsen hat, eine Smaragdeidechse oder eine Mauereidechse, die sind dann außen in Terrarien. Das ist ähnlich so, die Terrarien sind dann so aufgebaut, dass die Tiere da überwintern, dass die von uns selbst gezüchtete Heimchen oder praktisch Grillen kriegen, dass wir die dann füttern, aber dass sie trotzdem draußen im Lebensraum bleiben können. Also das sind die einen Tieren. Dann haben wir auch seit 2 Jahren einen Biber, der irgendwo weg musste, weil die Mutter überfahren wurde. Das heißt, dann von Hand aufgezogen wurde und dort in der kleinen Duschwanne nicht mehr bleiben konnte und deswegen zu uns gekommen ist. Wir haben einfach einen größeren Teich und da stehen ein paar Weiden, da kann er rumknabbern. Und der lebt natürlich auch in Gefangenschaft, der bräuchte natürlich auch mehr, aber mehr wie jetzt praktisch ein kleines Gartenhäuschen und eine Duschwanne hat er für uns auf jeden Fall. Und dann haben wir natürlich noch Hühner, zwei Enten, Ziegen, 2 schöne Esel. Das sind so die Tiere, die so Hoftiere nennen. Ich will sie nicht Nutztiere nennen, weil sie nicht ausgenutzt werden, sondern zum Hof einfach dazugehören.
Und Tiere in Gefangenschaft, gerade beim Biber oder so, ist da nicht dann der Plan, auch die wieder auszuwildern? Okay, ein Esel jetzt, der wird ja nicht überleben, ne?
Oder Esel wird gut überleben. Also ja? Da hätte ich kein Problem. So, der muss sich bloß ab und zu mal ins Trockene stellen. Der kann ja überall Gras, der frisst Gras, also das ist kein, oder Ziegen, die können schon. Ich war in der Zeitung ein Schaf, das irgendwo nicht mehr verwildert ist. Das hat eine tierisch große Wolle jetzt. Man hat Angst, dass sich das irgendwo verheddert. Aber zum Biber, also man darf. Wir dürfen nicht aussiedeln. Biber ist in manchen Bereichen ist ein Problem für die Landwirte und da müssen wir auch sensibel umgehen. Und deswegen sagt das Regierungspräsidium auch, ihr dürft nur einen Biber haben, wenn das sicher bei euch ist. Und dann ist der Zaun 1 Meter im Boden und 80 hoch, weil er nicht drüber springt. Und da müssen wir aufpassen. Und wir dürfen jetzt praktisch nicht irgendwo ansiedeln, weil sonst müssen wir verklagen an die Bauern natürlich und sagen, hier, der Biber macht unsere Maisacker oder unsere Wiese kaputt. Aber wir wollen sensibilisieren. Also weil es einfach heißt, Biber macht viel kaputt und beißt Bäume ab, aber Biber schafft auch viele Lebensräume. Also er hat einfach früher Gewässer verändert, größer gemacht, dass es einfach Bereiche für Amphibien, für Libellen schafft, hält Wasser zurück, dass es keine Überschwemmung gibt, die Flüsse nicht so schnell abfließen. Da hat er einfach für die Natur eigentlich ziemlich viel gemacht. Und das muss man einfach ins Bewusstsein bringen. Früher hat man die Biber an Freitagen oder wie war es, an Fastentagen gegessen, weil man gedacht hat, sie gehören zu den Fischen und ist dann kein Fleisch. Es gibt dann so ein paar Geschichten natürlich um den Biber noch. Oder dass einfach das größte europäische Nagetier ist. Und unseren kann man mittlerweile auch ein bisschen mit der Hand füttern. Frisst wie ein Eichhörnchen, wunderschön. Oder greift wie praktisch wie ein Kind in die Chipstüte, greift er praktisch so rein und holt sich das die Maiskörner raus. Schön zu sehen, solche Tiere.
Der darf Chips essen.
Nein, der darf keinen, er darf Mais, aber er isst den Mais. Wie praktisch in die Erdnussschachtel rein. Also die Finger oder die Hand wirkt so praktisch, kann er einfach vorne die vordere Hand ziemlich gut bewegen.
Wie sieht's aus mit dem Wolf? Der wird sicher nicht bei euch sein, aber auf der Alp ist er ja eigentlich schon gesichtet worden, oder?
Der Luchs ist schon mal hier in der Gegend rumgeschlichen. So. Also Wolf, ich denke, wir haben da keine Probleme, so sehe ich auch nicht. Wir waren letzte Woche beim Wolf- und Bärenpark im Schwarzwald, haben uns dabei gespannt, aktuell so ein bisschen informiert. Da ist die Mutter von dem Problem, Bär Bruno. Wenn man das dann irgendwie nachvollziehen kann, wieso so Bären so werden, weil der Mensch sie zu arg anfüttert. Wenn man praktisch die Bären anfüttert und so ähnlich ist mit dem Wolf auch, wenn der praktisch ungeschützte Schafe irgendwo stehen hat, dass er das natürlich irgendwo greift, das wäre, wenn wir irgendwo eine Chips-Tüte haben und da nicht zugreifen können. Das heißt, wenn die Zäune hoch sind für die Schäfer, klar ist es teuer, man muss gucken, wie man die Schäfer dafür entschädigt oder denen Geld gibt, dann denke ich, mit solchen Maßnahmen und die Leute, Bevölkerung sensibilisieren und keine Ängste schüren, dann kann man mit solchen Wildtieren auch leben. Die waren früher auch da und können das auch wieder.
Ihr habt auch, bei euch kann man auch übernachten, ja? Ist das eine Art Schullandheim oder Gästehaus?
Genau, wir haben ein Jugendgästehaus, relativ einfach gehalten und da hat es 34 Betten. Und wem das so komfortabel ist, kann in die Schäferwagen gehen. Da haben wir auch nochmal 20 Plätze, praktisch einen einfachen Schäferwagen oder einen kleinen Zeltplatz. Also einfach so zum Übernachten, genau.
Was sind das? Das sind so Bauwägen, umgebaute?
Ja, es sind schon, sehen eher schon aus wie Schäferwägen, also haben schon den Stil von Schäferwägen.
Bisschen rund sind die dann, oder?
Ja, genau, sie sind rund und haben zwei Holzräder, wie nostalgische Holzräder, weil die muss man ja nicht oft verschieben. Man kann die rollen, aber dann halt nicht weit von Hand oder mit dem Traktor ein bisschen versetzen. Einfach relativ rustikale Wägen, aber es ist urig, da mal einfach draußen zu übernachten.
Sind die beheizbar?
Sind nicht beheizbar.
Also genau, im Winter also, ist jetzt vorbei.
Dann brauchen wir ganz harte. Ja, jetzt wäre es ja noch, heute Nacht hat es 8 Grad gehabt oder gestern, da können wir da noch drin schlafen. Also wir machen schon bis September, machen wir da auch noch Veranstaltungen mit den Auszubildenden und dann schlafen die auch drin, dann kriegen sie eine Decke mehr. Also das geht aber im Winter nicht, klar.
Und dann gibt es auch die Möglichkeit, die alle zu versorgen. Also so.
Genau, also diese, nein, wir haben, früher haben wir das mal versuchsweise gemacht, aber dann müssen wir fast eine Gastronomie aufmachen. Das ist vom Wirtschaftskontrolldienst oder von der Veterinäramtsseite schwierig hier und auch von unserer Logistik her. Also wir sind Pädagogen, Biologen, Ökologen und kleine Hauswirtschaft, da müssen wir das anders machen. Also müssen Selbstversorger machen, wir können da ein bisschen behilflich sein. Wir haben ein paar Caterer, wir arbeiten mit Biometzgereien zusammen oder Biobäckern und da können wir natürlich helfen oder sowas natürlich schon machen. Oder haben natürlich mal einen Tee oder die Sachen schon da, aber keine komplette Versorgung.
Ihr arbeitet auch mit vielen anderen Sachen zusammen. Dieses Jahr gab es das Connect Festival. Wie ist dein Fazit, dein Rückblick?
Also wir haben jetzt gerade die Woche, habe ich mit den Veranstaltern von Connect wieder kommuniziert, habe gesagt, wir können uns das dieses Jahr wieder vorstellen. Wir haben bis auf ein paar Kleinigkeiten, die es aber ja natürlich immer gibt, fanden wir das gut und haben wir gefreut, dass einfach Leben kommt. Wir haben ja früher schon ein Burning Eagle Festival gehabt, jetzt ist Connect da, ist ein bisschen anders. Wir müssen gucken, wir haben aber jetzt die ersten Erfahrungen gemacht und ich kann mir gut vorstellen, dass es nächsten September wieder an den Start geht. Also wie gesagt, wir sind jetzt in der Planung, welchen Termin, wie ist es, gibt es mit der Stadt, gibt es ja noch ein bisschen Sachen oder mit der Polizeiordnung oder den Sachen gibt es ein bisschen Gesprächsbedarf, wobei wir da außen vor sind. Ich habe signalisiert, von unserer Seite ist es wieder gewollt, kann man machen, vielleicht auch 2 Tage. Und jetzt gehen wir über den Winter praktisch in die Gespräche.
Was gab es für Sachen, die von eurer Seite verändert werden sollten?
Die haben ja ganz viel mit Holz gearbeitet. Und mit Holz arbeiten natürlich die Macher, die Schreiner und Handwerker. Das sind geniale Sachen, die sie gemacht haben. Muss ich einfach so nochmal sagen, ob die Bühnen sind, die Häuser sind, alles geniale Sachen. Die haben bloß in unserem Garten mit der Motorsäge gearbeitet, wo unsere Kinder da waren. Und dann, die müssen einfach eine Stunde später arbeiten, wenn unsere Kinder weg sind oder früher. Also so Kleinigkeiten oder was weiß ich mal, die Einfahrten versperrt. Und wir haben natürlich auch viel Besucher oder, im Sommer, dass er sowas einfach erklärt. Oder danach beim Abbau, wenn alles praktisch im Hof steht, der Laster soll um 12 kommen, aber unsere Gäste und sonst was kommen natürlich schon um 9. Und wenn die dann praktisch nicht mehr durchkommen, das sind Kleinigkeiten. Das müssen wir einfach logistisch vorher erklären hier. Also denke, das kriegt man alles hin, da habe ich keine Bedenken, da freue ich mich drauf, sowas zu klären. Das sind ja alles gute Leute, mit denen man das machen kann.
Was steht jetzt an, die nächsten Tage, Wochen bei dir?
Also noch ein bisschen Landschaftspflege im Schutzgebiet. Ab Januar geht es auf die Achalm. Also wir pflegen praktisch nicht nur das Naturschutzgebiet Lichthof, sondern auch in Gönningen. Und die Achalm, der Hausberg von Reutlingen, pflegen wir auch. Das heißt, da sind wir 6 Wochen zugange. Dann Planung, gerade so am Connect Festival. Wann machen wir nächstes Jahr ein Jahresfest? Wann startet das Krabbeltierhaus wieder? Wann geht es in Saison los? Und ganz viel Naturferien. Wir haben die ganzen Ferien haben wir Naturferien. Und wir werden auch von Firmen angefragt für Naturferienprogramme in anderen Orten. Und die müssen wir koordinieren. Und dann brauchen sie, wenn sie da 60 Kinder haben, 2 Wochen am ganzen Tag von morgens 6 bis abends 6 in der Natur halten wollen, brauchen sie etliche Referentinnen und Referenten, die müssen wir organisieren.
Also die Arbeit geht auch im Winter nicht wenn die Natur eher ein bisschen ruhiger macht. Vielen Dank, dass du da warst und wir werden das auch weiterhin begleiten und beobachten.
Vielen Dank, Marcel.
Das war's, Lokalmagazin mit Markus Schwegler vom Umweltbildungszentrum Listhof und die Live-Sendung am Freitagvormittag, Wiederholung dann Samstagmorgen. Und das komplette Interview auch zum Nachhören und Herunterladen auf wüste-welle.de. Das nächste Lokalmagazin gibt's dann am Montag von 10 bis 12 in der zweiten Stunde dann zu Gast die Band Uzu Bazooka aus Tel Aviv. Wir sagen danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.